Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Neon Ghost Ghost Hour, dem Popkultur-Podcast. Mein Name ist Benjamin Fiege und ich begrüße heute Marlon Bösherz bei mir. Marlon ist freischaffender Künstler und auch Sänger der Band Botticelli Baby. Ich habe mit ihm über den jüngsten Auftritt der Band beim WDR Rockpalast gesprochen, darüber, wie er und seine Bandkollegen den Jazz wieder schmutziger machen wollen, über das Innenleben der Kapelle, die sich zum Teil übrigens im Decathlon gefunden hat, und ich habe ihn auch gefragt, ob er immer noch plant, irgendwann mal in einem Museum zu leben. Also, hört gern rein, abonniert uns, wenn es euch gefällt und empfehlt uns euren Freunden und Verwandten. Und wenn nicht, euren ärgsten Feinden.
Neon Ghosts. Ghost Hour. A pop culture podcast.
Moin, moin.
Moin, hallo.
Marlon, ihr seid gleich so richtig mit Vollgas ins neue Jahr gestartet, ne? Habt 21 Konzerte gespielt, habe ich gelesen. Wie lief's? Was würdest du für eine Bilanz ziehen?
Also diese zusammenhängende Tour lief ziemlich gut, sehr gut. Wir haben ziemlich schöne Orte bespielt, auch viele Locations, die wir bis dato noch nicht kannten, aber noch nicht bespielt haben. VeranstalterInnen, alle nett, viele Leute, wieder bunt gemischt und ich sag mal so von 200 bis 600 alles dabei. Also auch für uns gute Resonanz und die Konzerte waren eigentlich alle sehr, sehr schön und sehr unterschiedlich.
Wie lange dauert es dann nach so einer Tour, um dann wieder abzuschalten, runterzukommen?
Also abschalten und runterkommen ist für mich eher fremd. Aber der After-Tour-Blues, der setzt auf jeden Fall umgehend ein. Also das ist manchmal wirklich hart, weil sich auch ein ganz anderer Rhythmus einstellt. Also allein Nahrungsaufnahme oder wann auf den Punkt Adrenalin da sein muss oder sowas, das ändert sich. Also, dass ich dann abends so um 19:30, 20 Uhr dann mal auf meinem Bett sitze und überlege, Moment mal, jetzt muss es doch eigentlich losgehen. Also, vor einer halben Stunde setzte diese Adrenalinspritze bereits ein und okay, jetzt bin ich auf Vollgas eigentlich eingestellt. Und da wieder rauszukommen und dann morgens auch irgendwie aufzuwachen im eigenen Bett und nicht in irgendeinem Hotelzimmer, das ist ja schön, klar, aber auch seltsam, weil ich dieses Touren schon sehr liebe.
Welche Strategie hast du denn dann mit diesem Blues umzugehen? Gerade wenn du sagst, wenn dann so 1930, wenn man dann irgendwie so das Gefühl hat, jetzt müsste ich doch eigentlich irgendwie was machen, machst du dann Sport oder wie geht man dann damit um? Mit diesem Gefühl?
Es ist viel Durchhalten, also es einfach ausstehen, aber dadurch, dass ich auch freischaffender Künstler bin, verbringe ich dann die Zeit im Atelier oder stürze mich in andere Projekte und nutze eigentlich so diese Welle der Eindrücke, die da so abgeht und versuche da ein bisschen was rauszuziehen. Also ich führe auch oft Tagebuch auf Tour, schaue genau hin, wie die Menschen so drauf sind in unterschiedlichen Bundesländern, an unterschiedlichen Raststätten und so weiter und so fort. Und da erlebt man schon einiges, was dann in der Nachbearbeitung wieder zur Kunst gemacht wird.
Mhm. Ihr habt ja den Ruf einer passionierten, energetischen Liveband. Ich hatte selbst leider noch gar nicht die Gelegenheit, euch live zu sehen, hab mir aber zum Beispiel euren Rockpalast-Mitschnitt angeguckt, der vor kurzem lief. Ist ja auch ein sehr traditionsreiches Format, in dem ihr da jetzt aufgetreten seid. Ist es für euch schon so eine Art auch Ritterschlag, in so einem Format aufzutreten? War das für euch was Besonderes?
Es war insofern was Besonderes, als wieder mal professionelle Kameras auf uns gerichtet waren. Letztendlich sind wir aber so, wie sage ich das? Manche würden sagen eingespielt, andere würden sagen ignorant. dass uns das nicht kalt lässt, aber ein Gig ist, den wir zelebrieren, so wie wir jeden Gig zelebrieren. Klar gibt es dann so Punkte wie Reichweite, Internetpräsenz und so weiter, die uns da natürlich ein bisschen auch vorantreiben könnten. Deshalb wollen wir extra gut sein, klar. Aber eigentlich unterscheidet sich das energetisch nicht großartig von den Gigs, die wir vielleicht vor 100 Leuten in einer Kleinstadt spielen. Einfach weil wir das, wie du es selbst schon sagtest, so passioniert machen, dass es uns immer gut tut, auf der Bühne zu stehen und Menschen vor uns zu haben, die auch Lust haben, daran teilzunehmen. Ritterschlag insofern, als dass wir oft schon Bühnen bespielt haben, wo Giganten aus der Vergangenheit waren. Und auch MusikerInnen, die wir sehr schätzen und die uns sehr geprägt haben. Also zum Beispiel haben wir auch Bühnen gespielt, wo die Ramones schon waren. Rockpalast, die Buzzcocks und viele andere. Und andere großartige MusikerInnen aus Jazz und Blues und Pop und Punk, die ebenfalls diese Bühnen bespielt haben, die wir dann auch bespielen durften. Und da sind wir dann eher dankbar. Vor allem, dass es diese Szenen noch gibt, dass es diese Formate noch gibt und diese Formate dranbleiben und immer noch für Experimentelles offen sind.
Mhm. Du sprichst ja gerade an, ne? Aber so Formate sind ja mittlerweile extrem rar gesät, zumindest hier im deutschen Fernsehen, ne? Gibt es gar nicht mehr so viele Musikshows oder gar nicht mehr so viele Plattformen im linearen Fernsehen für vielleicht auch Bands so von eurem Zuschnitt, ne? Also wenn ihr jetzt eine Schlagerband sein würdet, hättet ihr noch ausreichend Gelegenheit, irgendwo aufzutreten. Aber ja, für Bands wie euch gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Plattformen. Würdest du dir da mehr wünschen oder würdest du einfach sagen, ja, aber da ist mittlerweile da hat sich das Geschäft halt irgendwie auch weiterentwickelt, dass es jetzt halt auch gar nicht mehr so wichtig ist, unbedingt so diese Plattform im linearen Fernsehen zu haben.
Ich denke, dass es schon immer diesen Konflikt zwischen einem Mainstream, einem Underground und allem dazwischen gab. Und dass eben der Mainstream viel Geld hintersteckt oder wo die Musik vielen Leuten gleichzeitig gefällt, sie gut zu entschlüsseln ist und so weiter, eben auf oder in Formaten stattfindet, die auch viele Menschen erreichen, hat sich einfach so in der Unterhaltungsbranche, seit es sie gibt, eingeschliffen. Und dass eben die Sachen, die etwas spezieller sind, etwas anstrengender sind oder eine andere Botschaft haben als Juhu oder dergleichen, eher im Underground stattfinden, eher vor weniger Leuten, eher keine guten Sendeplätze bekommen, ist zur Tradition geworden vielleicht. Was ich mir wünschen würde, wäre ein ernstzunehmendes Format, was den Underground unterstützt. Die gibt es, bin ich mir sicher. Also klar, sowas wie die Peel Session in den 70er bis 90er Jahren oder so, wo Musik, die interessant ist, vorgestellt wird, die es aber auch niemals in den Mainstream schaffen wird. Aber eben ernst genommen, das würde ich mir wünschen, ja. Das Ernstnehmen der ausprobierenden Musikschaffenden.
Jetzt, wo ihr den Auftritt hattet, ne, im März ist, glaube ich, ausgestrahlt worden, merkt man dann aber irgendwie so einen Aufmerksamkeitspeak? Hat Fernsehen dann noch diesen Impact?
4 Uhr morgens, das kann ich nicht so gut einschätzen. Ich denke schon. Ich denke auch, dass der Rockpalast immer noch so ein Strahlen hat. Sie versuchen jetzt natürlich auch viel umzustellen. Ein bisschen so ein Generationswechsel findet überall statt, was ich auch total gut finde. Ich setze mich mit den medialen und digitalen Geschichten nicht so auseinander, wie ich es vielleicht sollte. Das machen andere in der Band. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, vielleicht auf den nächsten Konzerten. Mehr Leute. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen.
Alles klar. Eure Musik habe ich mal gesehen, bezeichnet ihr ja selbst als Junk-Kofferwort aus Jazz und Punk. Habt ihr zumindest in der Vergangenheit, würdest du sagen, die Einordnung trifft so noch zu?
Ja, und sie formt sich auch weiter. Zumal es auch nicht nur ein musikalisches Merkmal ist, was da eine Rolle spielt, sondern eben auch eine Haltung. Also was wir am Jazz hochhalten, ist die Möglichkeit, dass unterschiedlichste Eigenschaften von Musikschaffenden ernst genommen werden und präsentiert werden. Und das kann der Punk eben auch. Oder konnte es oder wollte es immer. Ich halte daran fest, dass diese Art der Musik zumindest am Anfang über 10, 12 Jahre hinweg die Möglichkeit lieferte, dass auch performatives Musizieren wichtig war und ernst genommen wurde.
Ihr habt in einem früheren Interview mal gesagt, euer Ziel ist es sozusagen, dem Jazz so ein bisschen das Dreckige wiederzugeben. Hast du das Gefühl, das ist Jazz, vielleicht auch bei uns oder generell, ist irgendwie was Elitäres geworden? Was zu Elitäres geworden?
Also es gibt so einige wissenschaftliche Abhandlungen über den Jazz, auch schon so aus den 70er und 80er Jahren, wo festgestellt wurde, dass das auch schon immer zweigleisig fuhr, diese Musik. Sehr, 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 sehr vielseitig und immer den Raum lassend für Menschen, die morgens zur Arbeit gehen, bis 16, 17, 18 Uhr mal lochen und dann zu Jam Sessions gehen. Und aus der Hüfte geile Mucke machen. Oder diese Leute, die sehr intellektuell an die Musik gehen, die ihre Instrumente sehr gut beherrschen und da auf spezielle wissenschaftliche Art und Weise die Musik betrachten und dann damit weiterkommen und auch immer einen Kampf gefochten haben in bestimmten Szenen. Sich mit sehr gut gespielter Musik sozialen Stand zu erarbeiten. Also würde ich es niemals als eine Bewertung rausschicken, dass der Jazz sowohl elitär als auch ja in anderen Szenen funktioniert. Und so ist es mit vielen Musikstilen. Was ich mag, ist, wenn sich Können und Passion verbinden. Und wenn es zu technisch wird, ist das für mich etwas, was ich noch nachvollziehen kann und auch durchaus interessant finde, aber etwas ist, was ich so auf der Bühne niemals präsentieren würde. Für mich gehört immer auch Leidenschaft und Ausdruck dazu, neben allem Üben können und Wissen über das, was ich da tue.
Ich habe gelesen, ein paar eurer Bandmitglieder haben Musik studiert, du hast Kunst studiert. Ihr seid aber alle an die, oder viele von euch sind an dieselbe Uni gegangen, ne? Die Uni ist aber nicht sozusagen der Geburtsort der Band. Ich hab gelesen, der Decathlon war es. Ist das so?
Also tatsächlich haben einige von uns und auch einige MusikerInnen, mit denen wir schon gespielt haben, die Band hatte einige Wechsel in den Anfangsjahren an der Folkwang in Essen Jazz studiert. Es gab einen, der in Holland studiert hat, Musik. Wir hatten einen Wissenschaftler. Ich habe Kunst studiert in Düsseldorf. Und tatsächlich haben wir uns eher in der außeruniversitären oder akademischen Welt kennengelernt und wurden auch mehr oder weniger zusammengekratzt eigentlich. Also Alexander Niermann, der Trompeter, hat das vor 12 Jahren, ja fast 13 Jahren, nach einem Aufenthalt in Südamerika einfach für das Wichtigste gehalten, eine Band zusammenzustellen, mit der er auf Tour gehen kann. Und hat da bei Jam Sessions und auf der Arbeit, eben bei Decathlon, Leute angesprochen, die er sympathisch fand. Und so kamen wir eigentlich alle zusammen, weshalb wir nie ein Uni-Projekt waren oder ein Muss für irgendeinen Abschluss oder ein Projekt oder sowas, sondern wirklich Freunde wurden über die Jahre. Und das lässt uns, glaube ich, auch durch einige Täler gehen und mit heiler Haut da wieder rauskommen.
wenn man den Startpunkt Decathlon hat, kann man ja entweder eine Band werden oder eine Laufgruppe. Ihr habt euch dann.
Ja, genau. So eine Rennradtruppe, ne? Ja, gut. Ich bin passionierter Rennradfahrer, komme nur viel zu selten dazu. Also, das hätte auch passieren können, durchaus, ja.
Was ich ganz interessant fand, in einer Biografie bei euch hatte ich gelesen, ihr seid eigentlich aus ganz unterschiedlichen musikalischen Richtungen, aber alle irgendwie gekommen, ne? War dann von Anfang an klar, in welche Richtung es dann so gemeinsam gehen soll? Oder habt ihr auch irgendwie ein bisschen experimentiert und hättet auch was ganz anderes werden können, sozusagen?
Also ich sage mal, im Experiment stecken wir immer noch und vielleicht sogar mehr denn je. Ganz am Anfang hatten wir schon vor, einen gewissen Stil zu fahren, was aber fast unmöglich wurde letztendlich, weil du sagtest es gerade, wir aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen und wir für uns auch ganz unterschiedliche Sachen hören und einfach Musik lieben. Und dieser Faktor führte vor allem auch dazu, dass wir erstmal für alles offen waren. Also niemand von uns hat jetzt explizit diese Musik gehört, die wir am Anfang gemacht haben. Nicht unbedingt. Und das führte eben dazu, dass wir nie kopiert haben, sondern immer nur diese Einflüsse bedient, angeschaut, angehört und durchfühlt haben. Und dann kam so ein, wow, das fühlt sich gut an, das macht irgendwie Spaß, die Leute finden das auch okay, lass uns das spielen. Und dadurch bedienen wir nie irgendwie was und könnte auch zur Gefahr werden, nie so richtig auf einer musikalischen, mit einem musikalischen Ziel auf einer Spur. Sondern wir lassen das fließen. Und was dann am Ende als Song rauskommt, finden wir entweder gut, fühlen das oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lassen wir es auch.
Und seid ihr da dann sozusagen so richtig basisdemokratisch unterwegs? Muss Absolut. Jeder hinter einem Song stehen oder gibt es da irgendwie Mehrheitsentscheid? Oder wie läuft es?
Also wir fahren die alte Streitdemokratie schon bis zuletzt, ja. Also das ist manchmal auch wirklich sehr anstrengend, aber das ist das Schöne. Wir streiten, das ist wichtig. Und dafür stehen wir auch, dass wir da alle hinterstehen müssen. Klar gibt es Lieder, die die einen oder anderen nicht so gut oder so stark finden. Wir haben alle unsere Lieblingslieder vor allem. Aber grundsätzlich würden wir nichts spielen, wo wir nicht hinterstehen würden.
Du hast mal in einem Interview gesagt, dass die Musik sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner der Band sei, dass es so ein Thema ist, über das ihr euch immer unterhalten könnt, dass das aber so über Zwischenmenschliches gar nicht so oft gesprochen wird bei euch. Ist es immer noch so?
Oh, wow. Das ist tatsächlich mal zur Sprache gekommen. Wir treffen uns außerhalb der Band eigentlich selten. Jetzt liegt das natürlich auch daran, ganz zu Anfang haben wir sehr nah beieinander gewohnt, die unterschiedlichen Studiengänge etc., Arbeit und so weiter haben uns in eine Stadt geführt oder zumindest in zwei sehr nah aneinander liegende Städte. Mittlerweile lebt der eine in Hamburg, Frankfurt, der andere Hattingen und so weiter. Und wir haben unsere Leben, klar, wir haben andere künstlerische Projekte, andere musikalische Projekte. Das ist jetzt alles so 13 Jahre her. Ich sag mal, hauptberuflich diese Band haben Faktor fiel irgendwann weg. Corona kam dazwischen, das war ein ordentlicher Dämpfer, wir haben es überlebt, aber trotzdem ein Dämpfer irgendwie in unserem Tun. Und wir treffen uns außerhalb der Band eben selten auf Tausend. Und wenn wir dann auf Tour sind, geht es vor allem darum, dieses musikalische Leben zu führen. Und klar, was ich mir da oft wünschen würde, ähnlich wie mit meinen Freunden, die ich sonst so treffe und Freundinnen, über dies und jenes zu sprechen, aber dadurch, dass wir so unterschiedliche Charaktere sind, wollen die einen einfach von Privatem erstmal gar nichts mehr wissen, die wollen einfach los auf Tour, andere wollen einfach ein bisschen dieses rausbrechen aus dem Alltag und dann muss man da jetzt nicht großartig über irgendwas diskutieren, jammern oder sprechen, sondern da wird Mucke gemacht und lang wach geblieben. Und das ist etwas, worauf man sich einlassen muss. Das muss verstanden werden. Und dann läuft der Laden. Aber ich versuche das zu etablieren, stückweise.
Ich frage mich, ich habe mich beim Lesen gefragt, deswegen fand ich den Punkt auch so interessant, weil ich die Diskussion mit meiner Freundin oft tatsächlich habe. Die behauptet, dass es so ein bisschen irgendwie auch so ein, die denkt manchmal so ein Männerding irgendwie ist, dass Männer sich über gemeinsame Interessen irgendwie bonden können, ohne aber irgendwie viel Privatkram auszutauschen. Da habe ich mich gefragt, ob es dann bei euch auch so ist.
Das ist sicherlich ein männlich sozialisiertes Problem, würde ich sagen. Ein sich wacker haltendes Vorurteil, ein instabiles Konstrukt, was ich sehr, sehr schade finde, weil es Quatsch ist. Und ich denke, vor so einem Problem sind wir sicherlich auch nicht geschützt. Wir sind alle sozialisiert in der Band. Ich finde es sehr schade. Ich bin ein sehr gesprächiger Mensch, der es lieber mag, über Kompliziertes zu scheitern, als sich nur über zu unterhalten. Möchte da aber auch keinem zu nahe treten oder jemand zwingen oder halte das eine für das Bessere, wobei ich sagen muss, dass es sicherlich wertvoll ist, sich manchmal nicht mit dem Einfachsten zu beruhigen, als über etwas schwierigere Dinge zu sprechen oder auch zu üben, über Tiefsinniges zu sprechen. Mhm. Wie zum Beispiel Gefühle, die wir alle haben.
Man hört ja raus, ne, du vermisst es irgendwie so ein bisschen, oder du würdest es gerne etablieren bei euch. Kann es im Umkehrschluss aber sein, dass es am Ende vielleicht sogar das eigentliche Erfolgsgeheimnis der Band ist, dass man ihr seid jetzt seit 13 Jahren, glaube ich, zusammen. Ne? Es ist ja schon eine stramme, lange Strecke für eine Band. Ich habe mal gelesen, so Durchschnittshalbwertszeit bei Bands ist oft so 5-6 Jahre irgendwie. Mhm. Dass ihr so lange durchgehalten habt, weil dann solche Konfliktfelder vielleicht umschifft werden, sozusagen.
Naja, also es geht ja nicht darum, dass wir einander irgendetwas um die Ohren hauen wollen, was verletzend ist oder wir uns stören an dem, was die andere Person ausmacht oder ist. Das ist klar. Wir mögen einander. Und klar ist auch, dass wir ein bestimmtes Ziel verfolgen, eben nicht, und das haben viele Bands vielleicht, berühmt zu werden oder den Major-Label-Vertrag zu unterzeichnen. Sollte das passieren, werden wir darüber diskutieren. Aber das ist nichts, keine Gier nach Erfolg, sondern was uns verbindet, ist eigentlich zusammen auf Tour sein und Musik machen. Und das sehe ich allen an der Nasenspitze an, dass sie Mucker sind, Musik machen wollen. Und alles andere ist etwas, worauf sich dann eingelassen werden kann. Und sobald eine Gruppe ein gemeinsames Ziel hat, am besten ein positives Ziel, kann das lange gehen. Und ich denke, das haben wir. Und ich möchte auch nicht, dass jetzt der falsche Eindruck entsteht, ich sei der Sensibelste und würde mir nur wünschen, dass wir über sensible Themen sprechen, damit bin ich nicht allein. Das ist in der Band schon so, dass wir alle sehr höfliche und liebe Persönlichkeiten sind. Und dass das Sprechen über Gefühlswelten und das sich Austauschen über Schwankungen etc. schon öfter stattfindet, als man so denkt. Wir sind keine saufende Horde, die da irgendwie im Bandbus nur Schmutz verbreitet. Das nicht. Und ich glaube, auch das ist ein Erfolgsrezept von uns. Dass keiner von uns ein Brutalo ist. oder Egoman.
Mhm. Du hast vorhin angedeutet, ihr seid mittlerweile auch so ein bisschen in mehrere Himmelsrichtungen verstreut. Wie wichtig war denn aber sozusagen für euch gerade am Anfang die Stadt Essen als Startort? Ist es eine Stadt gewesen, die es euch leicht gemacht hat oder das NRW-Ruhrgebiet im Speziellen? Oder ist es eher schwierig dort?
Also gut tat vor allem, dass wir nah beieinander waren, weil dadurch eine dauernde Kreativität stattfinden konnte. Das ist sehr, sehr schade, dass wir jetzt nicht mehr einmal die Woche proben können. Oder, ich meine, das geht jetzt auch schon ein paar Jahre so. Wir haben da unsere Wege gefunden. Das war eigentlich sehr schön. Und das Ruhrgebiet hat ein Wahnsinnspotenzial. Also diese ganzen Städte, die sehr nah beieinander liegen, aber sehr unterschiedliche Szenen bedienen. Also du setzt dich in die Bahn und fährst in einer Viertelstunde von Essen nach Bochum und hast eine ganz andere Szene. Da das Bochumer Schauspielhaus und das Bermuda-Dreieck und andere Orte, kleinere Kneipen, die von Studierenden aufgemacht wurden oder von Studierenden besucht wurden. Jam-Sessions in Essen, die fanden relativ regelmäßig statt. In sehr, sehr coolen, sehr urigen alten Locations, wo vor allem keine Szene bedient werden musste, sondern auch das Ausprobieren stattfinden durfte. Und das war sehr, sehr wichtig. Das war sehr wichtig und ist auch immer noch wichtig. Anders als jetzt in anderen Bundesländern, wo die Dichte einfach nicht ganz so da ist wie hier, von unterschiedlichen Kulturen und Menschen und eine andere Kneipenkultur herrscht, ein anderes Ausgehen herrscht. Und NRW, habe ich so das Gefühl, oder zumindest der Ruhrpott, hat sich auch von diesem Corona ganz gut erholt und hat es auch während Corona geschafft, durch viele Guerilla-Aktionen trotzdem Kultur stattfinden zu lassen. Das weiß ich nicht, wie das in anderen Städten stattfand, außerhalb des Ruhrpotts. Aber hier habe ich festgestellt, wurde die Kultur, Szene gut unterstützt und aufrechtgehalten. Mhm. Und das kam uns auch zugute 2012, 2013.
Würdest du sagen, die Stadt, der Ort, an dem Musik entsteht, der hat auch Einfluss auf den Stil? Hättet ihr euch, sage ich mal, nicht in Essen getroffen, sondern in Hamburg, Stuttgart, München, wäre da was anderes eventuell bei rausgekommen?
Ich denke schon. Also da gibt es ja auch viele Beispiele von berühmten Leuten, die in bestimmten Städten oder in bestimmten Milieu angefangen haben, Musik zu machen und dadurch eben Themen hatten, Ausdruck hatten, vielleicht sogar ihre Stadt besungen haben, soziale Schwierigkeiten etc. Das spielte durchaus eine Rolle. Ja, klar. Also wir sind jetzt nicht mit dem allerbesten Equipment losgezogen und haben Metal. Das hätte durchaus in anderen Bereichen stattgefunden. Der Jazz ist kernig, weil wir aus kernigen Situationen kommen und auch aus gewissen familiären Umständen.
Mhm. Wie oft werdet ihr fälschlicherweise wegen eures Namens für eine Italo-Pop-Band irgendwie gehalten?
Noch nie.
Das am Anfang stattgefunden?
Nee, noch nie. Ich weiß auch nicht. Botticelli Baby, schöne Alliteration, macht Spaß, das zu sagen, beschreibt so ein bisschen unseren, wir haben Qualität, ne, Renaissance-Maler, aber auch dieses Yo Baby, wobei wir das Baby nicht als ein, hey, kleines, machoeskes Ding aufrechterhalten, sondern eher wie ein Zitat aus der, weiß ich nicht, zentraleuropäischen oder westlichen Musikwelt stehen lassen.
Der Name ist euch ja sozusagen geschenkt als Zwischenruf, ne? In der Kneipe irgendwie habt ihr das aufgeschnappt, wenn ich
genau.
Welche Alternativen hätte es denn zu dem Namen gegeben? Hattet ihr selbst schon irgendwie ein Zettelchen, wo ihr ein paar Namen drauf hattet?
Also ich glaube, alle 7 von uns haben eine Liste, entweder physisch oder nur im Kopf, von bestimmt 20, 30 Bandnamen. Oh, so könnte man mal eine Band nennen. Das wäre ein geiler Bandname. Als wir damals vor der Entscheidung standen, wie nennen wir uns fürs erste Konzert, wussten wir einfach nicht, was wir tun sollen. Keine Ahnung. Und da fielen uns eigentlich nur so, ja, so seltsame Namen ein. Wobei Botticelli Baby jetzt auch nicht unbedingt das so ein Standard-Alltags-Bandname ist. Ich glaube, ich möchte die nicht in den Mund nehmen, die wir damals diskutierten. Das war schon eher langweilig. Wir sind mit Botticelli Baby oder Boba, wie wir das Ganze intern nennen, das Projekt ab und zu ganz zufrieden.
Ja, du bist ja nicht nur Musiker, sondern auch Lyriker. Ne? Als Lyriker arbeitest du aber, habe ich gesehen, vor allem mit der deutschen Sprache als Songtexter für Botticelli Baby dann eher auf Englisch. Mhm. Wie kommt das? Ist es eine bewusste Trennung oder hat sich so ergeben?
Es ist schon eine bewusste Trennung geworden, zumal ich auch festgestellt habe, ich habe es immer wieder probiert, meine Lyrik zu singen, dass mir das nicht so gelingt. Ich fühle mich damit nicht wohl. Warum? Manche würden jetzt ganz despektierlich sagen, ja klar, weil man halt das Deutsche vielleicht besser oder schneller versteht und dann da so eine Scham entsteht. Nein, das ganz und gar nicht. Es ist eher, ich habe einfach noch nicht die deutsche Sprache gefunden, die ich für diese Band einsetzen möchte. Ich schreibe recht kryptisch, relativ blumig zum Teil, sehr, sehr bildlich, sehr malerisch. Die Themen sind oft in so einer sehr hermetischen Form dargestellt und das fühle ich nicht als Gesang in einer 7-köpfigen Schunkelgruppe, weshalb es für mich dann immer wichtig war, aus diesen Gedichten teilweise die Kernaussagen wieder rauszuholen, die ins Englische zu übersetzen oder übersetzen zu lassen und dann einzubauen in die Jam-Sessions, die wir miteinander hatten. Die 1-zu-1-Übersetzungen, die sind oft unsere klassischsten Lieder, also sowas wie Mon Coeur oder solche Sachen, da gibt es eine gewisse Struktur. Französisch ganz am Anfang gab es 2 Songs, die wir da gemacht haben, aber da sind die Texte tatsächlich so übersetzt, dass sie eben auch schon als deutsche oder als deutsche Texte eine Liedstruktur hatten. Feste Strophen, gleichmäßige Verse und so weiter. Und auf dem internationalen Markt machte das für uns einfach immer eben Sinn, diese Kernaussagen dann rauszuhauen. Zudem haben wir eine sehr gleichberechtigte Art und Weise, sowohl Gesang, Stimme als auch die Instrumente zu behandeln. Das heißt, oft ist es nur ganz wenig Text, einfach weil wir ganz zu Anfang schon gefühlt haben, hier geht es nicht darum, dass ein Singer-Songwriter eine Band hinten dran hat oder ein Sänger Songs schreibt und die Band begleitet, sondern alle haben eigentlich eine gleichberechtigte Art und Weise, ihr Instrument und ihre Stimme zu präsentieren. Weshalb wir da ganz zu Anfang unserer ersten Songs oft Gesang wie ein Solo-Instrument verwendet haben, was auch mal darf. Und das behielten wir eigentlich bis zu wenigen Ausnahmen bei.
Hast du das damals sozusagen direkt am Schreibtisch gemerkt, okay, dass das deutscher Songtext, das funktioniert so nicht? Oder gab es vielleicht sogar tatsächlich mal Aufnahmen auf Deutsch und dann hat man gesagt, nee, lass uns lieber eng. Gibt es einen Giftschrank sozusagen mit deutschsprachigen Botticelli-Baby-Songs?
Es gibt diesen Schrank und ich möchte ihn nicht als Giftschrank bezeichnen, aber schön gesagt, deinerseits. Es hat zu diesem Projekt bis dato nicht gepasst. Also ich schreibe ja, seit ich 8 bin, Gedichte und mache eigentlich schon immer irgendwie Musik. Also bei uns stand immer ein Klavier rum oder eine Gitarre oder eine Rassel oder was auch immer. Und deshalb die Kombination aus sich hinsetzen, singen und dazu sich begleiten, das gab es schon immer in meinem Leben. Und da gab es durchaus auch die Tendenz, auf Deutsch zu singen. Aber es hat zu diesem Projekt, wie gesagt, nicht gepasst.
Gibt es ja auch dann Lesungen, ne, mit Texten, die du geschrieben hast. Fühlt sich das dann für dich intimer an als das Singen deiner von Songtexten? Ist es irgendwie was hat, ja, fühlt sich da anders?
Also es ist vor allem etwas völlig anderes. Das Reagieren des Publikums ist etwas anderes. Die im Vorhinein entstehende Spannung ist eine ganz andere als Menschen, die auf ein Konzert gehen. Trotzdem fühle ich meine Performance mit der Band genauso intensiv wie mein Lesen. Immer. Also wenn ich ein neues Buch rausbringe, in so editiver Editionen, fühle ich die Texte immer. Ich fühle sie auch auf der Bühne, wenn ich sie lese. Vor 20 bis was weiß ich was wie viele Leuten. Ich kann das nachfühlen. Ich sehe Reaktionen im Publikum. Es ist immer sehr intensiv. Aber diese Intensität entsteht auch auf Botticelli-Gigs. In anderer Form, aber ähnlich intensiv.
Ja. Wie groß sind so die Überschneidungen? Hast du das Gefühl, dass das Publikum, das zu deinen Lesungen kommt, ist völlig anders als das zu euren Konzerten kommt? Oder gibt es da eine sehr große Schnittmenge?
Das ist sehr, sehr schön, weil es genauso divers ist. Also zu meinen Lesungen kommen die unterschiedlichsten Menschen. Und alle haben hoffentlich das Gefühl, willkommen zu sein. Und auch irgendwie teilhaben zu dürfen. Und genau das ist bei Botticelli Baby auch der Fall. Also wir haben wirklich eine ganz, ganz breit gefächerte Zuhörerinnenschaft. Und das ist auch das Schöne. Und die Gespräche danach am Merchstand oder während man so auf der Bühne steht und mit dem Publikum dann auch interagiert, dafür steht ja unsere Band auch, dass das nicht nur so ein, da oben wird's gemacht und ihr hört alle brav zu, sondern so, hey, hallo, ihr alle. Diese Stimmung gibt's da auch. Und das ist eigentlich auch die Qualität. Wenn jetzt nur noch eine bestimmte Zuhörerinnenschaft käme, wäre das seltsam. Ich glaube, ich fände es einfach seltsam. Ich würde mich wundern.
Du hast es ja vorhin schon mal angedeutet. Abschalten und so ist für dich schwierig. Du hast ja einen unheimlich großen Output. Ne? Musik, Lyrik, alles mögliche, Auftritte. Würdest du dich als Workaholic oder Arbeitstier bezeichnen? Oder fühlt sich für dich gar nicht wie Arbeit an, weil es dir so viel Spaß
macht? Es macht halt nicht immer Spaß. Aber ich kann nicht anders. Ich fürchte, ich habe mich so programmiert. Oder ich kann nicht anders. Also ich habe so eine sehr seltsame Art und Weise, immer alles ernst zu nehmen. Und zum Beispiel heute. Ich hätte heute ausschlafen können. Ausschlafen ist für mich 9 Uhr oder so. Und um 5.50 Uhr bin ich wach geworden und blieb dann wach. Und habe dann begonnen, ja, ein bisschen Musik zu hören, ein paar Sachen zu lesen. in den Tag zu starten mit einem Lyrikband von Nelly Sachs. Einfach, weil das so da liegt. Und vielleicht bin ich ein Workaholic, aber ich weiß nicht genau, worauf das abzielt. Es gibt mir Halt, mich in gewissen Kreisen zu bewegen.
Mhm. Wo kommt bei dir dann die Inspiration her? Bist du jemand, der, du hast gerade gesagt, ne, man startet den Tag, man fängt an zu lesen, Musik zu hören, das ist dann vielleicht so sozusagen der Dosenöffner für den Tag, wo dann plötzlich Inspiration möglich wird? Oder gibt es auch Tage, wo du sagst, okay, heute setze ich mich jetzt um 9 an den Schreibtisch und dann wird bis 5 durchgerödelt, komme was wolle. Und mal gucken, was anderes kommt.
Ja, exakt. Also es gibt Tage, an denen läuft das genauso. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mein Hirn oft auf positiven Durchfluss steht und da so gewisse Siebe eingelegt sind. Und diese Siebe gilt es einfach ab und an zu leeren. Und manchmal kann es sein, dass ich meine Notizbücher durchgehe und Sachen finde, die ich einfach schon gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Und daran knüpfe ich dann an und arbeite weiter. Und so bin ich in einem dauerhaften Fluss. Und dieser Fluss besteht aus 50, 60, 70 Aspekten. Da geht es dann darum, Kunst zu schaffen, so wie du es gerade gesagt hast, mich an den Schreibtisch zu setzen und diesem Output einfach zu erliegen oder mich um Ausstellungen zu kümmern, an mir zu feilen und so weiter und mich zu informieren, die ganze Zeit. Und zwar über die Vergangenheit als auch über die Gegenwart. Also ich habe durchaus nostalgische Züge als auch brandaktuelle Probleme mit dieser Welt oder auch Ideen zu dieser Welt. Und wie ich die dann festhalte und wie die dann umgebaut werden, das ist dann sehr unterschiedlich.
Du hast ja gesagt, du schreibst auch Tagebuch, ne? Hatte ich vorhin rausgehört, dann auch auf Tour. Heißt, auch auf Tour hört es nicht auf sozusagen. Also es gibt keine Trennung bei dir zwischen, okay, jetzt ist Zeit rauszugehen, zu spielen und die Zeit dazwischen, zwischen den Touren, die nutze ich jetzt, um mir wieder über neue Sachen Gedanken zu machen. Das ist bei dir praktisch ineinander verwoben.
Es ist schon alles ineinander verwoben. Es kommt oft so, dass ich die Fahrten zu den Konzerten nutze, um einfach mal zu schlafen. Also ich bin jemand, der berüchtigt und berühmt dafür ist, in allen möglichen Situationen, im Sitzen, im Stehen, im sonst was, Zustand zu schlafen. Und es passiert schon oft, dass ich mich dann in diesen Bandbus setze, 20 Sekunden geradeaus gucke und dann 3,5 Stunden durchpenne. Mhm. Das ist dann auch okay. Das ist für mich dann doch tatsächlich mal ein Augenblick der Erdung, um mich auf diese Rolle des musikschaffenden Menschen einzulassen. Und auf der Bühne, das ist für mich eigentlich einer der Augenblicke, wo dieses Ventil, ich habe jetzt hier was zu sagen und zu tun, aufgeht. Und zwar ungebremst. Und dann alles, was vielleicht mal am Schreibtisch entstanden ist oder beim Überlegen kurz vorm Eindösen oder sonst was, platzt raus und wird eine einzige Improvisation. Mhm.
Davon kann man sich ja jetzt dann auch in Kaiserslautern überzeugen. Ihr kommt zur langen Nacht der Kultur. Was können die Zuschauer von dem Auftritt erwarten?
Ungebändigte Kreativität. Also ich weiß nicht, wie es uns geht an dem Tag, aber egal wie es uns geht, es wird nicht mangeln an einem Feuerwerk. Mhm. Und wir freuen uns. Und ich glaube, wenn sich Menschen aufeinander freuen, dann kann das prickeln. Denn das wird es. Ich tendiere zu einem Vorschlag, sich einfach darauf einzulassen.
Ist die Pfalz für euch ein gutes Pflaster? Seid ihr schon häufiger hier gewesen?
Wir haben ab und an in den unterschiedlichsten Abschnitten der Pfalz gespielt. Mein Großvater kommt aus der Pfalz. Ich habe also mit meinem Vater aus Ludwigshafen, meine Mutter aus Mannheim. Also ich kenne Kaiserslautern. Alles klar. Jedenfalls das okay. Und ich habe eine Kachel in meinem Herzen, wo dieser Bereich Deutschlands eingeritzt ist.
Kommt ihr eventuell dann auch mit neuem Material? Euer letztes Album ist jetzt zwei Jahre her, ne? Es ist 23 erschienen. Bastelt ihr schon irgendwie an neuem Material, das man eventuell dann auch zu hören bekommt, oder alles noch top secret?
Also Boar hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Unsere Songs, die sind ja immer dadurch, das ist ein sehr jazziger Aspekt. Wir spielen die immer auch ein bisschen anders. Einen neuen Song haben wir im Petto, der ist auch noch nicht veröffentlicht. Darauf darf sich gefreut werden. Und wir haben eine Kassette im Gepäck. Eine Live-Aufnahme aus Lübeck. Haben wir auf Kassette überspielt. Die True Tapes. Mhm. Und da kommt auf jeden Fall unsere Live-Energie sehr gut rüber. Das ist sehr schön eingefangen worden. Also, genau, wer noch ein Kassettendeck zu Hause hat oder dazu tendiert, sich sowas anzuschaffen, das ist es wert, ja.
Mhm. Du hast gesagt, neuer Song. Nutzt ihr so Live-Auftritte dann auch, bevor ihr dann sozusagen so in die heiße Phase Aufnahme an einem neuen Album geht, neue Songs auch vor Publikum live zu testen, mal so zu gucken, wie kommt's an? Wie reagieren die Leute?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Nebenaspekt, aber vor allem schauen wir, ob er uns selbst gefällt, der Song. Und wie der sich so anfühlt, wenn wir ihn live spielen. Und wir nutzen das natürlich auch, um zu üben.
Mhm. und die Pläne für danach? Also jetzt spielt ihr ein paar Festivals, glaube ich, noch, ne? Und danach dann erstmal Pause oder geht es dann direkt irgendwie mit den nächsten Projekten für Botticelli Baby schon wieder weiter?
Also das Jahr ist gesprenkelt von Gigs und wir sind natürlich immer in der Planung. Es ist so ähnlich wie in der Modeszene, dass wir natürlich jetzt schon schauen, wie geht 26 weiter. Und wir sind dran. Also wir haben ja jetzt erst im Februar, März eine ziemlich dicke Tour gespielt. Und auch im Winter davor einige Gigs abgeliefert. Und der Sommer ist ein bisschen mau. Wir wollten einfach mal Pause haben. Einfach mal jetzt diese Saison ruhig angehen und uns um auch andere Sachen kümmern. Auch mal wieder ein Probecamp fahren und ein bisschen kreativ sein. Aber wir werden spielen, klar.
Mhm. Und abschließende Frage, wie weit ist dein persönlicher Plan gediehen, in einem performativen Akt irgendwann mal in einem Museum zu leben?
Das würde ich immer noch gerne machen. Wir haben jetzt gerade eine ziemlich coole Ausstellung in Essen, im Kunsthaus Essen. Und also zwei befreundete KünstlerInnen, meine Frau und ich, wir stellen da zusammen aus und in diesen Vorbereitungen auf Ausstellungen sind wir schon immer ziemlich. Das könnte sein, dass das zwei Schallplatten sind, die ich bestellt habe. Augenblick. Nee, schade, das war die Müllabfuhr. Okay. Also das ist dann immer doch eine sehr intensive Situation, in der wir da so aufbauen und so weiter. Und die Location ist ein Traum und da würde ich schon gerne drin wohnen. Ja. Mhm. Sonst irgendwann mal wieder in einer Loft-Situation zu landen, das wäre schon geil.
Sonst hätten wir den Kontakt zur Pfalz-Galerie in Kaiserslautern direkt herstellen.
Absolut, ich bin sofort dabei. Der alte Gelser kommt heim.
Und bleibt dann, genau.
Bleibt.
Alles klar, ja, dank dir auf jeden Fall. Drück die Daumen für den Gig in Kaiserslautern.
Danke, mich auch.
Guten Tag, alles klar, danke.
Gleichfalls. Ciao.
And now a message from our sponsors.
The Wild Talk.
talks about Africa. But when you want real insights, it crickets. That's why we built Raw Academy. Access in-depth insights from Africa's top entrepreneurs, investors, and industry leaders. Not just headlines, but real strategies, real opportunities. Discover high-growth sectors, navigate emerging markets, and learn the nuances that drive success. At Raw, we give you the tools to make decisions that are smart, strategic, and profitable. From tech and startups to agriculture and energy, we connect you to Africa's most promising sectors. This isn't about charity, it's about opportunity. Business leaders, investors, and entrepreneurs, it's time to take action. Visit the Raw website at resources.raw.academy. Gain the knowledge, make the move, and own the future.